Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Monika Dittrich. Guten Morgen.
Die Bedingungen im Flüchtlingslager Moria waren schon vor der Brandkatastrophe erbärmlich. Doch jetzt gibt es nicht mal mehr Zelte und Hütten. Die Flüchtlinge harren unter freiem Himmel aus. Die katholische Gemeinschaft San Egidio fordert von Europa einen Akt kollektiver Verantwortung. Dazu gleich ein Gespräch. Außerdem heute bei Tag für Tag: Radikale Christen in Brasilien wollen Schwangerschaftsabbrüche unter allen Umständen verbieten. Unterstützung bekommen sie von der ultrarechten Regierung von Jair Bolsonaro. Was das für vergewaltigte Frauen und Mädchen in Brasilien bedeutet, dazu gleich mehr. Und wir berichten über Antisemitismus im Netz und was man dagegen tun kann. Damit herzlich willkommen zu Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Das Lager ist ein Skandal für Europa, da kann ich nicht zu Hause sitzen und zuschauen. Diesen Satz konnte man Mitte August in der Mainpost lesen. Gesagt hatte ihn die Würzburger Pfarrerin Angelika Wagner. Sie war gerade zurückgekehrt von ihrem sogenannten Alternativurlaub, einem Hilfseinsatz der katholischen Basisgemeinschaft San Egidio im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Wagner war gemeinsam mit anderen Freiwilligen dorthin gereist, um die Menschen in dem völlig überfüllten Lager zu unterstützen, mit Sprachkursen zum Beispiel und mit Beschäftigungsangeboten für Kinder. In der Nacht zum Mittwoch ist Moria abgebrannt. Tausende Flüchtlinge haben das Zelt über dem Kopf verloren. Angelika Wagner ist zurück in Würzburg, wo sie als Pfarrerin im Schuldienst arbeitet. Dort erreichen wir Sie heute Morgen in der großen Pause zwischen zwei Unterrichtsstunden. Guten Morgen, Frau Wagner.
Guten Morgen.
Frau Wagner, Sie sind erst vor kurzem aus dem Lager Moria zurückgekehrt, das diese Woche abgebrannt ist. Es ist nun viel die Rede von einer Katastrophe mit Ansage. War es das?
Ja, das kann ich bezeugen. Wir haben ja das Lager auch im letzten Jahr schon besucht und dieses Jahr wieder. Und es war dieses Jahr wirklich noch dramatischer, die Situation, auch bedingt durch Corona, durch den Lockdown, in dem sich das Lager ja immer noch befunden hat. Und es war absehbar, also einmal einfach, dass sowohl die Bedingungen, es war nicht möglich, sich gegen Corona zu schützen, also dass die Lebensbedingungen unglaublich schwierig waren und auch erschwert wurden. Und auch durch diese erschwerten Ausgangsmöglichkeiten, also dass Flüchtlinge überhaupt das Lager verlassen durften, hat sich natürlich das Klima im Lager selbst noch verschärft. Also dass da Frust und Resignation und auch Aggression wachsen, das ist ganz selbstverständlich. Außerdem auch, man weiß nicht, was die Ursache war für den Brand. Es sind überall offene Leitungen, es sind überall auch offenes Feuer, damit Leute was sich zu essen warm machen können. Alles ist aus Holz, es ist völlig trocken, die Sonne prallt den ganzen Tag auf das Lager. Dass da Feuer ausbricht, war bei uns schon täglich der Fall. Und es wurde auch viel Feuer gelegt durch rechte Gruppen, die wirklich in der Nacht kamen und Zelte angezündet haben.
Sie engagieren sich als evangelische Pfarrerin in der katholischen Gemeinschaft San Egidio und die hat nun an die Länder der EU appelliert, die Flüchtlinge von Lesbos endlich aufzunehmen. Was kann so ein Appell, so ein Brief bewirken?
Wir sind uns natürlich bewusst, dass wir dadurch nicht alles verändern können, aber ich denke, dieser Appell soll Stimmen unterstützen, die auch in den Regierungen der verschiedenen Länder eben sagen, wir müssen jetzt handeln, wir müssen Flüchtlinge aufnehmen, das ist möglich, die Anzahl ist wirklich nicht so groß, Europa ist ein reicher Kontinent und es ist einfach unsere Pflicht auch als Europa eben den Menschenrechten gerecht zu werden, Asylsuchende aufzunehmen. Das ist ja auch wirklich ein Recht, das einfach auf dem, also gesetzliches Recht. Und das müssen wir jetzt wirklich anwenden. Und wir haben gute Erfahrungen mit Geflüchteten, die 2015 kamen oder in den Jahren danach. Da haben wir wirklich sehr viele schöne Beispiele.
Wird das Wort der Kirchen und auch diese Erinnerung an christliche Verantwortung denn gehört aus Ihrer Sicht?
Ich habe den Eindruck, dass es schon gehört wird, weil die Kirchen ja auch wiederum Das sehen wir auch gerade am Beispiel jetzt von San Isidro mit den Erfahrungen. Die Kirchen sind ja auch nach wie vor eine Ansammlung von Menschen, sage ich mal, die auch oft guten Willens sind, die Menschen aufnehmen wollen, die sich sehr viel ehrenamtlich engagieren, die auch wirklich Strukturen dann aufbauen, mit denen Geflüchtete integriert werden können. Da ist eine große Bereitschaft da, sowohl von den Kirchenoberen als auch eben von den Kirchenmenschen.
Viele europäische Politiker und Parteien berufen sich auf christliche Werte. Ist das aus Ihrer Sicht auch mit der Erfahrung, die Sie in diesem Sommer in Moria gemacht haben, ist das berechtigt?
Es wäre zu wünschen, dass man sich auf diese christlichen Werte besinnt. Leider werden sie oft gerade von Politikern auch geäußert als Grundlage unserer Rechtssysteme, die sich jetzt nicht wirklich daran halten. Also wenn Länder eben sich weigern, Flüchtlinge aufzunehmen, dann ist es keine christliche Grundlage mehr. Eines der Grundgebote Jesu war, beim jüngsten Gericht, beim Weltgericht, Matthäus 15, ich war fremd, ihr habt mich aufgenommen, ich war fremd, ihr habt mich nicht aufgenommen. Jesus als der Fremde, der sich damit identifiziert. In der gesamten biblischen Tradition ist die Aufnahme von Fremden eine Grundlage.
Und welche Reaktionen gibt es in Ihrer eigenen Kirche zur Flüchtlingspolitik?
Es gibt jetzt zum Beispiel von der EKD, also von den Bischöfen der Evangelischen Kirche Deutschlands, eine Verlautbarung, wo ganz klar gefordert wird, Flüchtlinge aufzunehmen. Da ist auch Landesbischof Bedford Strom, EKD-Ratsvorsitzender, sehr deutlich. Er hat auch das Schiff Sea-Watch mit in die Sea-Watch 4 eben in die Wege geleitet.
Aber natürlich, das war ja schon auch umstritten innerhalb der Kirche, oder?
Ja, natürlich gibt es auch andere Stimmen, das wissen wir. Es gibt, denke ich, in allen Religionen auch Menschen, die vielleicht auch aus Angst, aus persönlichen Ängsten oder aus geschürten Ängsten dann andere Positionen einnehmen. Ob das dann noch auf der Grundlage des christlichen Glaubens ist, das ist vielleicht schwierig jetzt so zu klar zu sagen, aber für mich als Theologin ist da ein ganz klares Gebot Jesu da und muss man natürlich schauen, dass Gespräche offen bleiben.
Sagt Angelika Wagner, evangelische Pfarrerin aus Würzburg. Sie war noch vor wenigen Wochen mit der katholischen Gemeinschaft St. Egidio im Flüchtlingslager Moria, das jetzt abgebrannt ist. Frau Wagner, vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen.
Danke Ihnen auch.
In Brasilien dürfen Frauen eine Schwangerschaft nur dann abbrechen, wenn einer von drei Gründen vorliegt. Entweder das Kind wurde bei einer Vergewaltigung gezeugt oder es wird mit einer schweren Hirnschädigung zur Welt kommen oder die Geburt wäre für die Mutter lebensbedrohlich. Radikale Christen, sowohl Katholiken als auch Evangelikale, wollen davon nichts wissen und Abtreibungen am liebsten ganz verbieten. Die Debatte wurde gerade neu entfacht durch den Fall eines 10-jährigen Mädchens, also eines Kindes, das vom eigenen Onkel vergewaltigt und schwanger geworden war. Laut brasilianischem Gesetz eigentlich ein klarer Fall und die Justiz stimmte der Abtreibung auch zu. Doch es gab schwierige Hürden für das Mädchen, dieses Recht auch durchzusetzen. Obendrein war ihr Schicksal offenbar Anlass für die Regierung des ultrarechten Präsidenten Jair Bolsonaro, das Abtreibungsrecht für vergewaltigte Mädchen und Frauen einzuschränken. Viktoria Eklau berichtet.
Mitte August in der brasilianischen Großstadt Recife. Vor einer staatlichen Klinik haben sich religiöse Gruppen versammelt, Katholiken und Evangelikale. Sie beten und protestieren lautstark gegen den Schwangerschaftsabbruch einer 10-Jährigen, der hier stattfinden soll. Abtreibungsgegner versuchen, in das Krankenhaus einzudringen, beschimpfen den Arzt und auch das Mädchen als Mörder. Die Minderjährige ist schwanger, schon in der 22. Woche, weil ihr Onkel sie jahrelang vergewaltigte. Brasiliens Justiz hatte die Abtreibung bewilligt, aber im Bundesstaat Espírito Santo, wo das Mädchen zu Hause ist, verweigerten Ärzte den Eingriff aus Gewissensgründen. Erst nachdem die junge Brasilianerin ins fast 2000 Kilometer entfernte Recife geflogen ist, kann die Abtreibung schließlich vorgenommen werden, trotz der Torpedierungsversuche durch religiöse Fundamentalisten. Die Fanatiker sind mutiger geworden und schrecken nicht mehr vor Öffentlichkeit zurück. Der Fall der vergewaltigten Zehnjährigen, der sie das Recht auf Abtreibung verwehren wollten, hat gezeigt, wie gefährlich das ist. Sagt die Bioethikerin Deborah Diniz, eine bekannte Befürworterin der Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen. Die frühere Professorin der Universität von Brasilia lebt und arbeitet in den USA, seit sie vor 2 Jahren Todesdrohungen erhielt. Das war kurz vor der Wahl des ultrarechten Jair Bolsonaro zum brasilianischen Präsidenten.
A emergência do bolsonarismo, ela pode ser descrita como
Die Entstehung von Bolsonaros Bewegung lässt sich mit einem Wirbelsturm des Hasses vergleichen, der ganz unterschiedliche Gruppen und Personen mitgerissen hat. Im Zentrum dieses Wirbelsturms stehen einige Themen, die für den Bolsonarismo von fundamentaler Bedeutung sind, darunter die ablehnende Haltung zur Abtreibung. Unter Bolsonaro und seiner Frauenministerin haben die fanatischen Gegner einen Freifahrschein bekommen. Bolsonaro ist den Pfingstkirchen, für die Abtreibung Teufelswerk ist, eng verbunden. Seine Ministerin für Frauen, Familie und Menschenrechte, Damaris Alves, ist eine evangelikale Pastorin. Dass im August in Brasilien nicht nur die Identität des 10-jährigen Vergewaltigungsopfers bekannt wurde, sondern auch sein Aufenthaltsort, daran war eine bekannte Pro-Bolsonaro-Aktivistin und ehemalige Mitarbeiterin von Frauenministerin Alves schuld. Die radikale Abtreibungsgegnerin hatte die Namen des Mädchens und der Klinik im Internet verbreitet. Der darauffolgende Tumult vor dem Krankenhaus spaltete die Brasilianer, stieß auf Zustimmung bei den einen und Empörung bei den anderen. Die Regierung hat den Fall jetzt zum Anlass genommen, Schwangerschaftsabbrüche vergewaltigter Frauen, die in Brasilien nicht unter Strafe stehen, zu erschweren. Expertin Deborah Diniz. Eine Beschränkung des Zugangs zur Abtreibung und eine stärkere Kriminalisierung der Frauen, das will die Bolsonaro-Regierung. Sie hat eine Verordnung erlassen, durch die Frauen, die eine Vergewaltigung erlitten haben, drangsaliert werden sollen, und zwar mit Hilfe des staatlichen Gesundheitssystems. Das Dekret des brasilianischen Gesundheitsministeriums sieht unter anderem vor, dass Frauen den Ärzten vor einer Abtreibung eine Anzeige vorlegen müssen, die sie bei der Polizei erstattet haben, und dass sie die Vergewaltigung genau schildern müssen. Wir wissen, dass es in Brasilien hohe Vergewaltigungszahlen gibt, aber viele Fälle nicht gemeldet werden, weil es für Frauen so schwierig ist, darüber zu sprechen. Sagt Andrea Dieb von der auf Investigativjournalismus spezialisierten Agentur Agência Pública in São Paulo. Ich habe keinen Zweifel. Die Absicht dieses Dekrets ist es, Frauen von Abtreibungen abzuhalten, auf die sie ein Recht haben. Ich glaube, nur Brasiliens oberstes Bundesgericht könnte die Maßnahme außer Kraft setzen. Außer Vergewaltigungsopfern dürfen in Brasilien auch Frauen abtreiben, deren Leben durch die Schwangerschaft in Gefahr ist. Straffrei bleibt ein Schwangerschaftsabbruch außerdem, wenn beim Ungeborenen eine Anencephalie, eine Fehlbildung des Gehirns, festgestellt wird. Für alle anderen Abtreibungen riskieren brasilianische Frauen bis zu 3-jährige Gefängnisstrafen. Dass illegale Schwangerschaftsabbrüche dennoch stattfinden, zeigt eine Studie, die die Bioethikerin Deborah Diniz zwischen 2010 und 2016 mit ihrem unabhängigen Forschungsinstitut ANIS erarbeitete. Mindestens eine von 5 Frauen bis zum 40. Lebensjahr hat schon einmal abgetrieben.
Das sind 500.000 Frauen pro Jahr. Wir haben herausgefunden, dass das einfache Frauen sind. Frauen, die schon Kinder haben, Frauen, die eine Religion ausüben. Solche ganz normalen Brasilianerinnen sind es, die irgendwann in ihrem Leben einmal illegal abtreiben. Doch Schwangerschaftsabbrüche im Verborgenen bergen gesundheitliche Risiken, vor allem für arme Frauen, die sie oft unter unsicheren Bedingungen vornehmen. Dass eine Legalisierung und damit die Schaffung sozialer Gerechtigkeit bei der Abtreibung bisher chancenlos war, hängt zweifellos mit dem seit Jahren wachsenden Einfluss christlicher Fundamentalisten in der brasilianischen Politik zusammen. Besonders aktiv sind die Evangelikalen mit ihrer Parlamentsfraktion, einem der Stützpfeiler Bolsonaros. Die Journalistin Andrea Dipp veröffentlichte 2018 ihr Buch Em nome di quem, a bancada evangelica e seu projeto de poder. Auf Deutsch, in wessen Namen die evangelikale Fraktion und ihr Machtprojekt.
Nessa legislatura, nós temos pouco mais de 90.
In der laufenden Legislaturperiode gibt es im Kongress etwas mehr als 90 evangelikale Politiker. Und eines der Hauptziele ihrer Fraktion, wie auch der katholischen Fraktion, ist es, die Entkriminalisierung der Abtreibung zu verhindern. Aber ich glaube, die Evangelikalen haben einen Ehrgeiz, der noch weitergeht. Sie wollen politische Macht erobern. Sie wollen Radio- und Fernsehkonzessionen und Steuervorteile für ihre Kirchen.
Fundamentalistische Christen in Brasilien wollen Abtreibungen ganz verbieten lassen, Victoria Eglau berichtete. Antisemitische Verschwörungserzählungen haben eine lange Geschichte. Sie reichen vom Christusmord über die Brunnenvergiftungen im Mittelalter bis hin zur sogenannten jüdischen Weltverschwörung. Jetzt während der Corona-Pandemie bekommen einige dieser Narrative neuen Auftrieb. In der Protestbewegung gegen die Corona-Regeln werden alte Vorurteile neu erzählt. Da heißt es etwa, eine zionistische Lobby habe die Krankheit verbreitet, um später vom Verkauf des Impfstoffs zu profitieren. Wie entstehen solche Lügen? Woher kommt der Hass auf Jüdinnen und Juden? Und was kann man dagegen tun? Darum geht es in einem Aktionsprogramm mit dem Titel »Nie wieder – Gemeinsam gegen Antisemitismus und für eine plurale Gesellschaft«. Es wurde initiiert vom jüdischen Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerk, kurz ELES. Dort ging es jetzt bei einer Diskussionsrunde um Antisemitismus im Netz. Carsten Dippel hat zugehört.
Antisemitismus ist auch digital salonfähig geworden. Das zeigen jüngste Studien, sagt der Geschäftsführer des ELES-Studienwerkes, Jo Frank. Dabei könne man jedoch digitale und analoge Welt nicht isoliert voneinander betrachten.
In der heutigen Verfasstheit ist das Internet im wahrsten Sinne dann auch ein Katalysator. Antisemitismus wird im Internet nicht nur verstärkt, er wird dort auch produziert. Er ist mittlerweile integraler Bestandteil der alltäglichen Internetkommunikation. Und innerhalb dieser Gemengelage bilden sich Netzwerke heraus.
Allgemein lasse sich beobachten, so der Politologe Samuel Salzborn, dass das Netz zur Verrohung der Sprache beiträgt. Die in der analogen Kommunikation von klein auf eingeübten Standards des sozialen Miteinanders, des gegenseitigen Respekts, einer kultivierten Sprache und Verständigung erodierten spürbar. Was in Online-Foren, in Chats, in Postings geäußert werde, sei vielfach völlig ungefiltert und unreflektiert. Es habe man kein Gegenüber. Das wirke natürlich auch in die nicht-virtuelle Welt hinein.
Durch seine Simplifizierung, durch seine Verkürzung, durch seine Vereinfachung, durch seine starke Emotionalisierung spielt es all denen erstmal in die Hände, die quasi genau an solchen Dingen ein Anliegen haben. Und das sind letzten Endes Kräfte der Gegenaufklärung, also diejenigen, die letztlich sich gegen Demokratie wenden, weil die haben den absoluten Mehrwert daraus, dass Dinge vereinfacht, simplifiziert und emotionalisiert werden.
Salzborn beobachtet einen Radikalisierungsprozess, der auch mit dem Internet zu tun habe. Die Grenzen des Sagbaren würden verschoben. Die Kommunikation mit Gleichgesinnten führe dazu, dass einst geächtete Meinungen heute sozial stabilisierend wirkten. Der antisemitische Ausfall prallt zudem nicht mehr an den eigenen vier Wänden ab oder verhallt in der Dorfkneipe. Er findet heute Resonanz in einem weiten, über Grenzen zielenden Raum.
Das Kommunikationsverhalten wird ganz stark homogenisiert. Das ist das, was das Schlagwort der Filterbubble oft abbildet. Und gerade in Bezug auf das Thema Antisemitismus ist relevant eben, dass konterkarierende Informationen weitgehend ausgeblendet werden können, weil man sich nur noch auf Pseudo-Informationen, auf irgendwas, was man in abstrusen Chat-Channels oder auf Videoformaten sieht, auf sowas beruft. Und damit wird das Weltbild immer hermetischer. Das führt zu sozialer Stabilisierung. Man bekommt das Gefühl vermittelt, man sei eben nicht verrückt, man schließt vielleicht auch virtuelle Freundschaften, die irgendwann auch im analogen Bereich sich niederschlagen. Je mehr sie auch bereit sind, das, was sie online kommunizieren, auch in der analogen Welt zum Ausdruck zu bringen, in Form von realen Diskriminierungen, von Gewalttaten bis hin letzten Endes zum Terrorismus.
Die antisemitischen Anschläge von Pittsburgh, bei denen im Oktober 2018 11 Menschen in einer Synagoge ermordet wurden, oder auch die Ereignisse in Halle, machen deutlich, wie sich Menschen im Internet radikalisieren und, auch wenn sie analog nicht eingebunden sind in feste Netzwerke, eben doch keine klassischen Einzeltäter sind, sondern sich vielmehr einer globalen Gruppe zugehörig fühlen. Aus diesem Referenzraum speisen sich ihre Motive, die zur Aktion im realen Raum führen.
Innerhalb der verschiedenen Foren werden Gewalttaten ja auch gezielt vorbereitet. Diese Form der strukturellen Vorbereitung von Gewalttaten kommt im gegenwärtigen Diskurs schlicht und ergreifend zu kurz. Und dann nicht zu vergessen die Anschläge auf die Synagogen in Pittsburgh und Halle, bei denen die Täter ihren Antisemitismus zuvor im Netz ausgelebt haben, zeugen natürlich auch von der mörderischen Wucht, mit welcher Hass im Netz sich real auf jüdische Menschen und Institutionen auswirkt.
Während der Wert an antisemitischen Einstellungen in der Bevölkerung in den vergangenen 20 Jahren relativ stabil geblieben ist, er liegt bei ca. 15-20%, ist das im Internet doch ganz anders. Hier verzeichnen jüngste Studien eine deutliche Zunahme. Samuel Salzborn, der Ansprechpartner für Antisemitismus des Landes Berlin ist, spricht gar von einem exponentiellen Anstieg.
Wir haben eine gigantische Form von Meinungsfreiheit und insofern macht das Internet den Antisemitismus auf jeden Fall sichtbarer. Das heißt, wir erfahren viel mehr über den Antisemitismus der einfachen Bürgerinnen und des einfachen Bürgers.
Wie lässt sich dem wirkungsvoll begegnen? Die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien, Mitglied des jüdischen Forums der CDU, beklagt, dass viele Schüler heute so gut wie nichts über jüdische Religion wüssten. Jüdisches Leben sichtbar machen sei deshalb eine der zentralen Aufgaben. Auch über das Verhältnis von Deutschland und Israel aufzuklären, über die Shoah zu erzählen und deutlich zu machen, welchen Stellenwert sie für die Erinnerungskultur hat. Schulbüchern komme dabei eine Schlüsselfunktion zu.
Das ist eine Riesenaufgabe. Dafür müssen wir vor allem unsere Lehrer besser ausbilden. Und wir müssen es schaffen, dass Lehrer sich auch solchen Inhalten offensiv stellen. Lehrer müssen sicher sein im Umgang mit Inhalten, antisemitischen Inhalten, menschenverachtenden Inhalten in Chats, im Netz und analog. Das ist für mich die zentrale Herausforderung. Die Lehrerausbildung, das ist der Dreh- und Angelpunkt.
Elis-Geschäftsführer Jo Frank macht noch einen anderen besorgniserregenden Trend aus. Zunehmend werden Jüdinnen und Juden Opfer antisemitischer Kampagnen im Netz. 87% gaben jüngst in einer Befragung an, dass sie Antisemitismus im Netz als großes Problem ansehen. Demgegenüber stünde eine verschwindend geringe Anzahl registrierter Straftaten im Netz. Ein riesiges Problem, findet Jo Frank.
Die StipendiatInnen berichten dort von einer unglaublichen Zunahme antisemitischer Hetze und sehen sich auch zunehmend gezwungen, sich selbst im Internet immer stärker zu anonymisieren. Während auf der antisemitischen Seite sozusagen auch immer öfter mit Klarnamen operiert wird und die Schwellen so weit gesunken sind, dass es nicht mit einer sozialen Ächtung verbunden ist, Antisemitin zu sein. Ich glaube, das sollte uns alle sehr zum Nachdenken bewegen und nicht nur zum Nachdenken, sondern vor allem zum Handeln.
Antisemitismus im Netz und was man dagegen tun kann. Carsten Dippel berichtete über ein Aktionsprogramm des Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerks. Und das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion in dieser Woche hatte Christiane Florin. Unsere Beiträge finden Sie auch im Netz auf deutschlandfunk.de Tag für Tag oder auch in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App. Am Mikrofon bis jetzt war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.